Vor 2 Wochen habe ich euch gesagt, dass wir keinen Platz mehr haben hier für große Fotos. Das ist richtig. Wir haben hier jetzt ein bisschen größere. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich die euch schon gezeigt habe. Kann sein. Das ist Natascha. Die ist im Tonstudio und sie spricht einen Text ein, der auch bei Faces gezeigt wird. Und zwar spricht sie den auf Russisch ein und Gül spricht ihn auf Türkisch ein. Und dann habe ich noch die Dana, die ist Amerikanerin, und die Jule auf Deutsch. Stimmen, die Stille brechen. Faces, es ist so vielseitig und so groß, ist wirklich der Hammer. Weitere Informationen entnehmt ihr bitte. Ich weiß, ich überfordere euch ein bisschen, aber weitere Informationen dann auf www.faces.events. Und da steht alles drauf. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, dann könnt ihr eine Mail schreiben. Jetzt kommen wir zu Line. Ganz kurze Anmoderation, weil Line so eine gewaltige Geschichte hat, wir haben geredet und geredet und haben nicht bemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Sie sagte von sich, ich habe alle roten Ampeln überfahren. Und die Folge davon waren Depressionen. Schwere Depressionen. Und es ging ihr tatsächlich besser und sie hat dann, weil Mutter und Schüler und Stress und so weiter, zu früh wieder angefangen, ins Leben einzusteigen. Die Folge war ein 2. Absturz, noch heftiger. Es gab noch einen 3. Absturz, aber alles Weitere erzählt sie uns jetzt. Line,
ja.
Wie fing das an mit deinen Depressionen?
Wie fing das an? Also ich würde sagen, das hat sich über ganz, ganz lange Zeit hingezogen. Also ich habe wahrscheinlich alle roten Ampeln überfahren, die man überfahren konnte.
Ist so, ne?
Ja, schon. Also ich bin halt jahrelang ganz viel krank gewesen. Immer den ganzen Winter, so von Oktober bis April einfach mich so durchgeschleppt und so, ne? Und so richtig war das dann, ich glaube, das war der letzte Tropfen ins Fass halt zum Überlaufen, ne? Es war so dieser Corona-Lockdown, wo dann noch dieses Homeschooling dabei kam und so.
Ja.
Und da habe ich habe schon die Wochen davor gemerkt, wo irgendwas stimmt mit mir nicht, ne? Ich habe bestimmt irgendwie eine körperliche Krankheit, ich bin so schwach, ne? Werd immer schwächer und ich habe mir gedacht, ich muss Krebs haben oder was weiß ich was, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und ich weiß, ein Geburtstag vom Luca, da habe ich echt gedacht, boah, ich breche jetzt einfach hier gleich zusammen und bleib hier liegen, ne? Und ich kann einfach nicht mehr.
Und ihr macht alles selber, aber ich kann nicht mehr.
Ich kann nicht mehr, ne? Und ich habe mir ehrlich gesagt auch fast gewünscht, dass es mal passiert, weil ich kann mich nicht mehr so weiter durchs Leben schleppen, ne? Und dann bin ich irgendwie zum Hausarzt gegangen, aber auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, zu einem befreundeten Arzt. Und die haben beide unabhängig voneinander gesagt, nee, ich glaube, es ist psychisch, ne? Und dann halt natürlich Blutwerte gemacht und so. Und dann war von beiden Seiten eindeutig, nee, Depression. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, nee, ich bin einfach nur schlapp. Ich kann nicht mehr. Irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Ja, und dann, als die Diagnose raus war, da kam der freie Fall.
Du hast es am Anfang wahrscheinlich auch mit aufs Klima geschoben. Hier so typisch Oberberg und dauernd Nebelregen,
ja,
irgendwas.
Ja,
ne?
Genau.
Dass man dann sagt, ja, ich brauche mal Urlaub. Aber Urlaub wäre völlig...
Nee, Urlaub wäre gar nicht gegangen.
Mhm. Haben das andere in deinem Umfeld auch bemerkt? Mann, Kids? Gut, die Kinder eher nicht so. Da kann man vorstellen, da spielt man noch ein bisschen.
Ja, ich habe dem Reini schon immer gesagt, hier, ich kann nicht mehr, ich bin so schlapp und so weiter. Ne? Aber so, dass es in Richtung Psyche geht, hat, glaube ich, keiner so gecheckt, würde ich jetzt sagen.
Gibt es, was Psyche betrifft, irgendeinen Anknüpfungspunkt in deiner Jugendzeit? Oder war da mal was in der Richtung? Oder war das wirklich aus dem Out of the Blue?
Habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich so der Typ dafür bin. Ne?
Weil?
Ich eigentlich ein lebensfroher Mensch bin, würde ich sagen. Gewesen bin. Aber das hat sich so eingeschlichen, ne? So ganz langsam. Und ich finde, dann merkt man es nicht. Das knallt ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist so ein, ich würde sagen, über viele, viele, viele Jahre so ein Prozess gewesen.
Was hast du bei der Diagnose empfunden?
Das war für mich echt, ich habe gedacht, alles nur nichts Psychisches, bitte, ne?
Warum?
Weil ich glaube, ich finde, das ist so unkontrollierbar, ne? Wenn du was Körperliches hast, dann hast du irgendwie, dann gibt es Medikamente und dann kannst du eine OP oder was weiß ich irgendwas machen. Und mit der Psyche, das ist so unheimlich und so, ja, genau das, was auch dann passiert ist, wofür ich mich gefürchtet habe, ist passiert, so die Kontrolle zu verlieren. Das fand ich total gruselig.
Wie lief das ab, dieser Kontrollverlust? Können wir darüber reden oder ist es so ein Flashback, wo du denkst,
Nee, kannst du alles fragen. Also zuerst war das wirklich so dieses Körperliche. Ne? Ich weiß noch genau, ich wollte meiner Tochter helfen beim Hausaufgaben machen, weil die ja da zu Hause war mit Homeschooling. Und ich habe schon gemerkt, ich bin so schwach, ich muss mich jetzt hier neben die legen. Und dann wird es echt so, ich habe keine Kraft mehr, meinen Kopf zu heben. Ne? Also wirklich so ganz krass körperlich empfundene Schwäche. Und dann war das schon auch sehr schnell, als es klar war und ich auch nicht mehr links und rechts konnte, es ist jetzt was Psychisches. Das war total verrückt. Das hat irgendwie, als wäre ich dann plötzlich in so ein völliges Loch abgestürzt. Und da war irgendwie, da ging gar nichts mehr einfach. Ich konnte einfach gar nichts mehr.
Hast du noch versucht zu kämpfen? Mhm. Zieh den Kopf hoch.
Ja.
Steh jetzt endlich auf.
Das ist mein Muster gewesen. Ne? Reiß dich zusammen, dann geht's weiter.
Mach jetzt endlich was zu essen.
Ja.
Bis dahin, dass du sagst, was bist denn du für eine Mutter?
Genau.
Was bist denn du für eine Ehefrau?
Ja.
Und der schrecklichste Schritt, was bist denn du für ein Kind Gottes?
Ja, genau.
Kam das alles?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist mein Muster gewesen vorher. Immer, wenn ich eigentlich nicht mehr konnte, habe ich mich zusammengerissen und dann ging es weiter. Und das Verrückte war, dass das nicht mehr funktioniert hat. Ich konnte mit aller Willensstärke, die noch vielleicht da war, es ging nicht. Mein Körper hat einfach nicht mehr gemacht, was ich wollte. Ich konnte es noch so sehr wollen, es ging einfach nicht mehr. Das fand ich sehr gruselig.
Gab es Medikamente?
Mhm.
Und die haben auch nichts gebracht?
Doch, auf jeden Fall. Das war echt gut. Ich habe relativ schnell was genommen, weil das einfach so ein Zustand war, wo ich gesagt habe, also entweder ihr müsst mich jetzt irgendwo hinbringen oder es muss irgendwas geben, was mir hilft und dann probiere ich auch ein Medikament aus.
Wurdest du irgendwo hingebracht, um deine Begriffe zu gebrauchen? Irgendwo.
Ja.
Nicht auf die Müllhalde, sondern.
Ich bin tatsächlich dreimal ganz knapp dran vorbeigeschraubt. Es war so auf der Kippe, dass ich selber gesagt habe, ich kann das nicht mehr verantworten, hier in diesem Zustand mit meinen Kindern allein zu Hause zu sein, weil ich einfach Sorge habe, auch was es mit denen macht, wenn die mich in so einem Zustand erleben. Und bei uns war halt mega cool, dass wir super viel Unterstützung und Hilfe hatten. Also es waren wirklich total viele Leute da, die das mit aufgefangen haben, die geholfen haben, die auch die Kinder mal genommen haben für eine Zeit. Ne? Also dass ich da alleine zu Hause war und nicht so meine größte Sorge war einfach immer, boah, wenn die mich so erleben. Ne? Das verunsichert die total. Und ich hatte auch den Eindruck, ich habe mich selbst nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert, wie ich mich verhalte. Das fand ich ganz gruselig. Das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, das möchte ich einfach nicht, dass meine Kinder das mitkriegen, da will ich lieber in eine Klinik gehen. Aber die kommen ja auch nicht von heute auf morgen in die Klinik.
Ganz davon abgesehen, also,
ja. Und dann war es halt so, dass so dieser Zeitraum, den man warten musste, in diesem Zeitraum haben die Medikamente gut angeschlagen.
Die dann was bewirkt haben?
Keine
durchgreifende Veränderung, würde ich sagen.
Nein.
Oder?
Jetzt
also, irgendwie so dumpf? Oder?
Nee, das wäre ja schön. Nee, also was für mich immer am allerschlimmsten war so dieser gedankliche Wahnsinn. Ne? Dieses überhaupt nicht mehr runterkommen. Ich hatte den Eindruck so, ich werde den ganzen Tag von meinem eigenen Hirn tyrannisiert, das mich permanent mit furchtbaren Gedanken zuballert und ich komme da auch gar nicht gegen an.
Das beschreiben, was für Gedanken das waren? Oder geht es so sehr ins Intime?
Nee, also einfach alles komplett negativ. Ne? Mhm. So vor allem dieses, ich kriege gar nichts auf die Reihe, ich schaffe alles, alles ist mir zu viel. Ich hatte vor allem Angst.
Gingen die Gedanken immer gegen dich? Du schaffst es nicht, du bist zu schwach.
Nee, nicht nur. Also einfach auch so, ich glaube, komplett so diese Angst vorm Leben, ne? Also ganz viel so diese totale Überforderung. Ich kann gar nichts, ich schaffe nichts. Und ich habe das auch wirklich nicht nur gedacht, sondern ganz stark so empfunden. Hm. Und zusätzlich halt noch so viel, so ganz, so schwere Gedanken, ne? Also ich bin, glaube ich, eher so ein Typ, der sich viele Gedanken macht und auch schwere Fragen im Kopf so hat. Und das war einfach noch total verstärkt, ne? Dass mich einfach alles überfordert hat. Das praktische Leben, aber auch so meine Emotionen waren ja eigentlich nicht mehr vorhanden, aber so meine, ich weiß nicht, so richtig, ich habe kein gutes
Beispiel
mehr. Die Reste
deiner Emotionen.
Ja, wenn noch welche da waren, ja.
Hast du gedacht, du entziehst dich deiner Familie, haust ab oder entziehst dich dem Leben?
Nee, am Anfang gar nicht. Das konnte ich nicht. Also das ist was, was mir ein guter Bekannter geraten hat, gesagt, fahr in Kur, ne? Du musst hier raus. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Ich hab kleine Kinder, ich kann ja nicht 4 Wochen allein lassen oder was weiß ich, wie viele Wochen. Und da habe ich mich total gegen gesperrt. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es wäre richtig gewesen. Ne? Also ich habe das dann gemacht, aber erst nach dem zweiten Absturz. Ne? Ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, das geht ja so nicht weiter. Aber so das erste Mal, wo ich so richtig vor die Wand gefahren bin, da war ich dafür nicht offen. Da habe ich gedacht, nee, ich muss irgendwie hier für die da sein. Ich kann nicht einfach mich aus dem Leben ausklinken. Eigentlich paradox, weil ich das Empfinden gleichzeitig hatte. Ich kann ja eigentlich gar nichts. Mhm. Ne? So, aber ich konnte das nicht loslassen.
Ja, vor allem, du warst die Powerfrau, du hast alles gemanagt, du hast alles gemacht. Du sagtest ja, rote Ampeln gab es für dich nicht. Mhm. Immer durch und dann dieser Crash. Mhm. Welche Rolle spielt denn da Gott dabei? Ne? Wenn man sagt, okay, ich bin ja, ich sagte vorher Kind Gottes, weil das sind so Begriffe, die hört man dann. Kind Gottes passiert das nicht zum Beispiel oder man betet und dann funktioniert es. Das sind ja enorme Schwierigkeiten für einen, ja, die dann einen noch weiter runterstürzen. Mhm. Wie ging es denn dir dabei?
Also das
oder hast du das Gebet eingestellt und die Zwiesprache mit Gott?
Na, also Gott, beten konnte ich gar nicht mehr. Mhm. Das war tatsächlich meine größte Herausforderung. Also ich habe mich, glaube ich, würde ich sagen, in meinem Leben noch nie so von Gott verlassen gefühlt wie in diesem ersten Absturz. Und das fand ich das Allerschlimmste. Also ich fand das andere schon schlimm, so dieses gar nichts mehr können und vor allem Angst haben und so. Aber ich habe früher immer geglaubt, so wenn es mir so richtig schlecht geht, ne, dann ist Gott so ganz nah und spürbar. Mhm. Und genau das Gegenteil war der Fall. Und das war meine größte Verzweiflung zu erleben, okay, ich bin jetzt hier wirklich völlig am Ende und wenn, dann bräuchte ich jetzt Gott in meinem Leben mal wirklich, ne? Und auch bitte mal spürbar nah. Und das Gegenteil war der Fall. Ich konnte nicht mehr glauben, ich konnte nicht mehr beten. Jegliche Verse, auch wenn Leute versuchen, dann dich zu ermutigen, dir irgendwas, ist gar nichts. Mein Herz war völlig tot. Das fand ich am schlimmsten. Weil ich gleichzeitig, ich habe immer gewusst, es gibt Gott. Ne? Also ich konnte nie glauben, es gibt Gott nicht. Und ich finde, es ist dann so diese große Verzweiflung, wenn du auf der einen Seite ganz sicher bist, es gibt Gott und dann nicht verstehst, warum ist der denn jetzt nicht da? Und was ist mit diesem Väterlichen? Und das passt überhaupt nichts mehr übereinander für mich. Ne?
Du sprichst von ersten und zweiten Absturz.
Ich glaube auch einen dritten.
Und im dritten.
Ja, genau. Ich hoffe, es gibt keinen.
Machen wir keine Angst.
Ja, genau.
Lene, wie hörte der erste Abschnitt auf? Wie kam wieder Licht in die tiefe Dunkelheit?
Ja, Licht ist gut. Also ich würde sagen.
Okay, wie kam eine Taschenlampe, Leuchtstrahl, Streichholz?
Ja. Ich glaube, ich kriege das alles gut rekonstruiert jetzt. Aber so der erste, das war halt so, ja, okay, ich gehe das jetzt an, ich lasse mich beraten, ich lasse mir helfen, ich nehme Medikamente und dann funktioniert es wieder. Sehr unrealistisch. Ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung, ne, wie krank ich eigentlich bin. Und ich würde sagen, so nach einem halben Jahr war das einfach so dieser Entschluss zu sagen, ja, jetzt muss mal wieder gut sein. Ne? Ich habe jetzt hier eine Auszeit gehabt, die Leute haben mich unterstützt, meine Schwägerin hat alles organisiert, gekocht, die Leute haben die Kinder genommen und jetzt ein halbes Jahr später, da kann man ja erwarten, dass man wieder auf dem Damm ist. Ne?
Aber bitte.
Ja, und genau das hat dazu geführt, dass ich ein zweites Mal abgestürzt bin, weil das überhaupt nicht funktioniert hat natürlich, ne?
Also war es quasi nur ein kurzes Hochziehen.
Genau, es war, und dann wieder zusammenreißen und denken,
oh nee, das packe ich nicht.
Und okay, und jetzt muss ich doch mal wieder gesund sein. Und das war, ja, es war natürlich völlig unrealistisch, das weiß ich jetzt auch. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ja, ein halbes Jahr ist ja eine lange Zeit. Ne? Und ja, dann ging es gerade wieder bergab.
Noch weiter runter?
Anders, würde ich sagen. Was da ganz, ganz schlimm war, ist, dass ich ganz schlimme Angst- und Panikattacken hatte. Das hatte ich beim ersten Mal nicht so. Und das war echt krass, das hat mich jeden Morgen überrollt wie so ein Bus, ne? Das war richtig furchtbar. Und ich hätte dir nicht mal sagen können, bevor ich Angst habe. Das war ja, das Verrückte, ne? Es war einfach die Panik vor allem irgendwie. Also ich hatte vor allem Angst. Ich weiß nicht, das war irgendwie, egal ob das Brot leer wurde oder was weiß ich, ich habe mich einfach, ich habe mich mit allem überfordert gefühlt.
Dann war es ja definitiv noch heftiger als beim ersten Mal.
Ja, so Attacken sind schon.
Ja, denn krass. Du bist ja dann doch, das ist ja eine unrealistische Angst. Wenn das Brot, ein normaler sagt, okay, wir haben kein Brot mehr, dann entweder gibt es heute nichts zu essen, aber morgen hat Edeka, Rewe, irgendwas, Netto, Lidl, Aldi wieder offen. Und dann holen wir was.
Oder? Aber das hätte ich ja nicht geschafft. Ne?
Genau.
Das war das Problem. Ich werde es nicht schaffen, in diesen Laden zu gehen, weil ich es gar nicht aushalte, mit Menschen in einem Raum zu sein. Mhm. Und also das war irgendwie, ja.
Ja. Mhm. Und dann versteckst du dich in deiner Wohnung?
Ja. Ja, das war, also ich bin schon, glaube ich, so jemand, der eigentlich nicht so die Tendenz hat, sich zu verstecken. Ich wollte auch immer leben und wollte raus, aber immer, wenn ich es versucht habe, hat man ja sofort die Quittung gekriegt, ne? Also so, wenn ich dann mal irgendwie mitgefahren bin zu Freunden oder weiter, dann habe ich sofort gedacht, ich kann es überhaupt nicht mit Menschen in einem Raum, ne? Ich wurde ein einziger Krampf, ne? Ich wollte ja eigentlich so gerne wieder leben, aber es hat nicht funktioniert.
Ja. Also wieder zum Arzt oder immer noch?
Genau.
Und die Symptome beschrieben?
Ja.
Und andere Medikamente bekommen.
Noch mehr Medikamente. Also halt noch ein zusätzliches gegen die Angst- und Panikattacken. Das hat auch echt relativ gut geholfen, da bin ich mega dankbar. Und dann war ich halt offen für die Kur, ne? Weil da auch meine Ärztin gesagt hat, also so geht das nicht weiter. Jetzt müssen Sie mal bitte in Kur fahren. Und dann habe ich gedacht, was soll ich machen? Ich will ja auch nicht, dass ich jetzt hier alles halbe Jahr so einen Absturz drehe. Also ich muss ja mal irgendwas machen, dann fahre ich jetzt in Kur.
Wie lange?
4 Wochen war ich weg.
Mindestzeit.
Zu kurz.
Zu kurz. Mhm.
Aber trotzdem gut. Es war richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, aber es war für mich eine mega Überwindung, ne? So meine Kinder loszulassen. Und nachhinein würde ich sagen, das war genau das, was ich gebraucht habe. Aus allem mal raus, ne?
War für dich der Gedanke, das passiert einem Christ nicht, nie vorhanden?
Nee, weil ich das schon kannte. Mhm. Also nicht von mir selber, aber von anderen. Also im relativ nahen Umfeld habe ich das erlebt, dass...
War kein Tabuthema.
Tabuthema? Nee, ein Tabuthema würde ich sagen nicht. Mhm. Aber ganz ehrlich, ne, selbst wenn du es nah mitkriegst bei jemand anders, man hat keine Ahnung, wenn man es nicht selbst erlebt hat, würde ich sagen. Ne? Also da habe ich echt gedacht, krass, ich habe das so, so nah bei jemandem miterlebt, ne, mitgelitten und... Als ich dann selber depressiv war, habe ich gedacht, oh, ich hatte keine Ahnung, was es wirklich bedeutet. Hm. Ja, weil man kann ja nur von außen gucken, ne? Und das eigentlich Furchtbare läuft ja innerlich ab.
Hm. Wenn du deinen inneren Zustand in so einem Bild beschreiben könntest, wie würde das Bild aussehen?
Boah. Ein Häufchen Elend. Bild, keine Ahnung. Also völlig... Etwas völlig Zerbrochenes, Hoffnungsloses und Dunkles.
Und kam da wieder bei dem zweiten Turn auch kein göttliches Licht rein?
Doch. Also das war nicht ganz so schlimm vom Inneren wie der erste Absturz. Ich kann dir das gar nicht so richtig erklären, glaube ich. Das müsste ich mal in meinen Tagebüchern, da habe ich leider nicht gemacht. Das war irgendwie nicht ganz so hoffnungslos. Jetzt fragst du mich, warum, und ich kann es dir leider nicht beantworten.
Ich frag dich einfach nicht, warum.
Danke.
Worin lag der Unterschied zwischen ersten und zweiten Welle?
Ein Unterschied würde ich sagen, ich habe das erste Mal überlebt. Also das ist tatsächlich irgendwie, man ist ja in einem Zustand und denkt, das überlebt man einfach nicht. Mhm. Und ich wollte ja auch nicht mehr leben. Und dass man aber so diese Erfahrung schon hat, es ist tatsächlich ein Stück weit wieder rausgegangen aus diesem Dunkel, auch wenn es nicht gut geworden ist, aber ich habe das überlebt. Also es ist irgendwann, man denkt ja, wenn man da drin steckt, es geht jetzt nur noch weiter runter. Aber es ist ja schon irgendwie ein bisschen wieder besser geworden. Ne? Also Medikamente haben mir geholfen, mich zu stabilisieren. Ich habe gemerkt, so Beratung, das hilft mir. Ich habe ein bisschen dazugelernt, ich muss auch für mich selber sorgen und Verantwortung übernehmen angeht. Und ich habe gemerkt, wie gut es tut, wenn man sich helfen lässt. Also nicht nur praktisch, sondern ich hatte richtig, richtig tolle Freunde. Und Ich glaube, das hat ganz viel ausgemacht, dass da Menschen waren, die mich ausgehalten haben und die mich irgendwo ein Stück weit getragen haben. Und das hat schon Hoffnung gegeben.
Dieses Aushalten, wie würdest du, angenommen, du würdest dich so beobachten jetzt, ne? Mhm. Wie müsste ich dich aushalten? Welche Verhaltensweisen hast du an den Tag gelegt?
Du meinst jetzt im Zustand der Depression?
Ja, genau. Ja, ja. Also
ein
schweigsam?
Ja, ja. Emotional verheult. Völlig abgestorbener Mensch. Ja. Ne? So keine Reaktionen zeigend, so wie so ein normaler gesunder Mensch. Immer wieder ganz viel über dieselben negativen Themen am Reden. Völlig so hoffnungslos irgendwie, ne? So negativ in allem. Und einfach auch so diese Angst vor allem, so dieses Unrealistische, wo man als normaler Mensch denkt, geht's noch? Angst davor, Brot zu kaufen? Also so, ne, wo man, das kann man ja nicht verstehen. Aber das mit auszuhalten und auch mich nicht so fromm zuzulabern, sondern vielleicht einfach meinen Arm zu nehmen und sagen, ey, wenn du magst, dann bete ich für dich oder erzähl, was in dir drin ist. Das hat mir unglaublich gut getan. Es hat zum Beispiel eine Freundin gegeben, ey, das war der Hammer, die ist jede Woche oder eine Zeit lang sogar jeden Tag gekommen und ist mit mir eine Runde gegangen und ich habe einfach reden können, dass man irgendwo so ein bisschen Druck raus darf. Das hält ja kein normaler Mensch die ganze Zeit mit dir aus. Das muss sich auch auf mehrere Leute verteilen, würde ich sagen. Das kann zum Beispiel nicht nur der Ehepartner auffangen. Das geht nicht.
Ja, aber er muss.
Ja, vielleicht schon, aber es ist schon, ich finde, es macht einen großen Unterschied, wenn auch noch andere Menschen da sind, ne? Die mal zuhören oder mich aushalten.
Und auch da wieder, wenn es Leute zuhören, die sagen, die beschreibt genau mein Leben, sagt es gerade nicht fromm zulabern, das ist ja so eine große Diskrepanz. Ne? Mhm. Also einmal, auf der anderen Seite ist ja dann Gott derjenige, an den man glaubt und wo man Geschichten liest und Geschichten hört und im Gottesdienst ist da wieder ein Wunder und da. Und man kommt nicht vor. Mhm. Ne? Offensichtlich auf der Agenda Gottes oder auf der To-Do-List steht nicht Line oder Tommy oder irgendwer, sondern muss es noch andere Listen geben und man hat eine hintere Nummer. Wie hält man das durch?
Oh, jetzt bleibt einem ja nichts anderes übrig.
Ja, man könnte zum Beispiel sagen, ich habe die ganzen Jahre falsch geglaubt.
Das konnte ich zum Glück nicht. Also, wie ich ja schon eben gesagt habe, ich war mir immer sicher, es gibt Gott, ne?
Ja.
Aber so den Gott, den ich jetzt erlebe, dem kann ich nicht vertrauen. Das ist der Punkt gewesen. Und das fand ich eine Katastrophe. Und gleichzeitig auch so dieses Wissen, Gott, ich wusste, Gott sieht mich. Also Gott sieht zumindest alle meine Gedanken, auch diese ganzen schrecklichen Gedanken, die ich über ihn habe. Ich hatte auch wirklich böse Gedanken über Gott. Und das hat mich auch verrückt gemacht. So dieses, ich weiß, dass es Gott gibt. Ich weiß, dass ich irgendwann vor dem stehe. Und ich würde so gerne glauben können, dass er der liebende Vater ist und ihm vertrauen. Das kann ich aber gar nicht. Und der sieht ja alles, was ich über ihn denke. Und das ist irgendwie falsch. Und dafür werde ich mich irgendwann verantworten müssen. Und das war irgendwie grausam, ne?
Und wie bist du aus dieser Nummer rausgekommen?
Ja, ja.
Hoffentlich.
Ja, schon. ich habe tatsächlich irgendwann, das hat auch schon parallel lang vor der Depression angefangen, würde ich sagen, so dass ich gemerkt habe, so mein Glaube, ne, da passt hinten und vorne was nicht. Mhm. Und damals ist die Miri bei uns in die Gemeinde gekommen. Das war so ein bisschen meine Rettung, ne? Die sehr ehrlich auch gesprochen hat über Dinge, über Zweifel und so. Ich habe
frische Luft reingelassen.
Genau, ich habe bis dahin immer gedacht, so ich bin wohl der einzige Christ, der zweifelt und irgendwie die Dinge nicht übereinander kriegt, ne? Und da habe ich schon gesagt irgendwann, Miri, kannst du mir helfen, ne? Ich glaube, dass es Gott gibt, aber ich kann dem nicht vertrauen. Und irgendwas stimmt bei mir nicht. Irgendwas ist in meinem Herzen so verkehrt. Ich kann es nicht packen. Ich weiß nicht, was da los ist. Und das hat im Prinzip schon angefangen vor der Depression, ne, dass wir uns regelmäßig getroffen haben. Und wir haben das damals mit Hilfe von so einem Buch gemacht, Echt und Stark heißt das, von Thomas Harry. Das ist ziemlich ehrlich und gut. Das geht so in diese Richtung, ne? Meine Beziehung zu Gott, das war mein Wunsch. Ich möchte eine echte Beziehung zu Gott, eine ehrliche, nicht so ein frommes Kartenhaus, ne? Und ich habe gemerkt, bei mir kracht alles ein, da passt hinten und vorne nichts mehr. Das war schon ein Stück vorher. Und trotzdem war das natürlich dann in der Depression, Gott so zu erleben. Ich dachte, super, genau so, wie ich dich erwartet hatte, bist du, ne?
Ja.
So souverän und unberechenbar. Und es hat mir so das bestätigt, was ich über Gott schon lange, lange vorher gedacht habe. Also ich habe schon als Teenie, als Jugendlicher so gedacht, Gott, diese ganzen Verse, wo steht, weißt du, wenn ihr betet und ich werde euch hören und wer bittet, dem wird gegeben. Ich habe mich so geärgert, weil ich gesagt, das stimmt nicht. Ich erlebe das anders. Ich bitte Gott und er macht gar nichts. Und ja, ich hatte zum Beispiel, also eine Sache, wo mein Glaube so einen richtigen Knacks bekommen hat, das war, wo mein Onkel, der war nur 4,5 Jahre älter als ich, Krebs hatte, und wir haben 3 Jahre lang im ganzen Gemeinden gebetet, ne? Und der ist trotzdem gestorben. Und ich habe gedacht, Gott, siehst du, so bist du, ne? Wir kleinen Menschen sind abhängig von dir und du machst doch, was du willst. Wir können ja machen, was wir wollen. Wir können dich anbitteln und flehen und was bringt das alles?
Du sprichst hier einen Gedanken aus, der sehr verbreitet ist.
Ja, glaube ich auch.
Wie kamst du raus aus diesem Gedanken? Oder hängst du noch halb drin? Nee. Hängt so ein Fuß noch drin? Oder
ja, irgendwas? Hanna, also ich glaube, das ist ein Prozess, bis dass ich irgendwann zu Hause bin. Ne? Aber ich würde schon sagen, da ist richtig viel passiert.
Bin ich gespannt, weil das hängt ja auch mit einer Erkrankung zusammen.
Ja, genau. Das hängt sehr damit zusammen. Ich würde sogar sagen, das Verrückte ist, dass Gott genau durch die Erkrankung mein Herz an der Stelle geheilt hat, ne? Und das ist ja eigentlich total verrückt, irgendwie, wo ich gedacht habe, ja, das müsste ja eigentlich, wenn du das hörst, was ich sage vom ersten Absturz, ne, Gott ist genau da nicht da gewesen, wo ich den so sehr gebraucht habe. Und wieso kann ich das jetzt so anders sehen? Das ist für mich echt ein Wunder.
Erzähl.
Ja, jetzt muss ich aber gucken, ja, das ist gut.
Wir brauchen alle ein Wunder.
Einfach zwischendrin gute Fragen stellen. Was für mich total gut war, ist, dass ich das nicht alleine versucht habe. Ich glaube, das ist ganz gefährlich, damit so allein zu bleiben. Ich war irgendwann so verzweifelt, dass ich bei Jule an der Tür geklingelt habe und gesagt habe, Jule, ich kann nicht mehr. Und wenn du nicht für mich betest, ja, das ist im Prinzip ist dadurch die Freundschaft total entstanden. Das war richtig cool. Dann werde ich diesen Tag nicht überleben. Ich kann einfach nicht mehr. Ich war so verzweifelt, dass mir alles egal war. Und das war richtig cool. Die Jule ist so eine Gebetskämpferin, ne? Und die hat mir dann angeboten, dass wir uns regelmäßig treffen, einmal die Woche. Und das hat mich irgendwie unfassbar gestärkt in dieser Zeit, ne? Jemanden zu haben, wo ich kommen kann und der für mich betet. Und ich bin jetzt heute davon überzeugt, dass im Gebet eine unfassbare Kraft liegt. Das kann ich echt sagen, das habe ich erlebt, ne? Nicht von einem Tag auf den anderen, aber wenn ich das jetzt so im Rückblick sehe auf die letzten 3,5 Jahre, dann denke ich, boah, krass, ne? Da hat Gott echt so viel gemacht. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist. Ich habe gleichzeitig auch Beratung in Anspruch genommen, was so, so psychologische Beratung, ne? Was Selbstfürsorge angeht und neue Verhaltensweisen anüben und diese ganzen Sachen, ne? Die sind auch gut. Aber ich habe gemerkt, so für mein Herz, ne? So dass da was heil wird, wirklich, da kann nur Gott dran. Das kann kein Psychologe leisten. Und ich würde sagen, das ist so ein ganz langsamer Tag, ist auch echt ein mühsamer Prozess gewesen und trotzdem ist es immer so ein kleines Stück weitergegangen.
War das kleine Stück weitergehen, war das für dich die Motivation weiterzumachen?
Ja, genau. Ich habe das gerade gedacht, auch zu deiner Frage von eben, was beim zweiten Absturz anders. Das war tatsächlich schon ein bisschen dieser Funke Hoffnung. Gott ist an mir dran. Irgendwie gibt es da Hoffnung. Also ich kann überhaupt nicht, das ist kein klares Bild oder so, aber ich weiß, irgendwie ist der da und wird mir da helfen. Und ich bin damit nicht so ganz alleine. So, ich habe mich im ersten Absturz so völlig verlassen gefühlt. Ne? Und das war im zweiten Absturz anders. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass unfassbar viele Leute für mich gebetet haben. Ja. Ne?
Also noch sind wir ja nicht da, dass du sagen kannst, trotzdem, dass nichts passiert, Gott ist trotzdem liebevoll. Und du sagtest ja, du bist hinten durch. Oder genau. Durchs Raster.
Also es hat so ein bisschen angefangen damit, dass ich mir bewusst geworden ist, dass ich sehr viele Lügen in meinem Kopf und Herz habe. Und Gott hat mir irgendwann einen Vers geschenkt, da war ich echt total verzweifelt und habe über Wochen echt zu Gott geschrien, kann man sagen, ey, dann sag mir doch mal, was ist denn in meinem Herzen so verkehrt? Ne? Ich merke, irgendwie stimmt hinten und vorne, und mein Herz ist auch völlig kalt für dich. Das fand ich auch immer so schrecklich, ne, dass ich immer dachte, oh, Gott hat alles für mich getan, ne? Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und ich bin so kalt. Das fand ich, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ne? Und da hat Gott mir einen Vers gegeben aus Psalm 9, Vers 11, glaube ich. Das war, ich habe einfach in einem Buch gelesen von Thomas Harry, da hatte der den zitiert. Ne? Mhm. Und das war für mich echt wie so eine Erleuchtung. Manchmal macht Gott da echt so ein Licht an, da steht, ja. Wer mich kennenlernt, der wird mir gern vertrauen. Und das war echt so, da habe ich gedacht, klar, das ist mein Problem. Ich kenne Gott scheinbar gar nicht, weil ich kann Gott null vertrauen. Gar nicht, da ist nichts, -10, ne? Und da habe ich gedacht, okay, dann scheint es ja daran zu liegen. Ne, dass
ich kurz nachfragen. Aha. Du sagst, du kennst Gott nicht. Mhm. Und da warst du, ich sage das mal völlig, Entschuldigung, da warst du wahrscheinlich über 30.
Ja.
Und wahrscheinlich, wenn ich das so höre, den Glauben mit der Muttermilch. Mhm. Vielleicht war das sogar das Problem, ne? Dass du immer konsumiert hast, aber nie praktiziert hast.
Ja.
Entschuldigung, also ich will dir da nicht zu nahe treten, auf keinen Fall. Ne, weil man muss das ja fragen, gut. So viele Jahre.
Und dann, praktiziert ist gut. Ne?
Und also du kennst Gott nicht.
Ich würde sagen...
Kein Vorwurf.
Nee, ach, alles gut, Tommy. Ich würde sogar sagen, das war vielleicht sogar mein Problem, dass ich versucht habe, zu sehr zu praktizieren. Also ich bin immer so jemand gewesen, der Gott zufriedenstellen wollte, weißt du? So ein Vorzeigechrist, so engagiert und Freizeitarbeit. Und ich habe das alles voll gern gemacht, ne? Mhm. Mir war das überhaupt nicht bewusst, aber es war letztendlich, jetzt im Rückblick kann ich sehen, ich habe versucht, mir bei Gott meinen Wert zu verdienen. Ich habe versucht, Gott zu beeindrucken. Ich wollte immer, dass er stolz auf mich ist, mich gut findet. Und letztendlich war es auch so diese Angst oder dieser innere Deal, Gott, ich mache ja alles, was du sagst, aber dann wirst du mich vor den Dingen, vor denen ich richtig Angst habe, ja verschonen. Das ist dann dein Segen, ne? So dieses, weißt du so.
Ich tue, damit du gehst.
Damit du gehst. Und da hat Gott sich nicht dran gehalten.
Ja, er ist es ja auch nicht.
Und das fand ich unmöglich, ne?
Ja, platt formuliert könnte man ja sagen, du warst in die falsche Richtung unterwegs.
Und hat ein einziges Chaos.
Halt, ein einziges Chaos. Mhm. Auf dem falschen Weg und Dampfer und überhaupt.
Ja. Und ich würde sagen, das war tatsächlich so der erste Schritt in die richtige Richtung, dass ich kapiert habe, ich kann Gott nicht kennen, wenn ich dem gar nicht vertrauen kann. Ne? Und dann habe ich echt gesagt, okay Gott, dann will ich dich jetzt kennenlernen. Alles auf Null. Bitte, ich will dich kennenlernen. Weil ich wünsche mir nicht so sehr in meinem Leben, wie dir vertrauen zu können. Ne? Hm. Und das ist, ja, das Verrückte ist, ne? Das ist ja so der erste Schritt auf Gott zu, so dieses, ich bin eigentlich total verunsichert von dir und ich will aber doch und dann kommt die Depression und da ich das geht's noch? Weißt du, ne, ich will es neu wagen und dann geht's erstmal so richtig runter. Mhm. Das habe ich natürlich nicht verstanden, ne?
Ja, ist auch schwer.
Ich meine, jetzt im Rückblick ist das alles leichter, aber...
Warum?
Ja, weil ich sagen will, genau das habe ich gebraucht. So schrecklich, wie das war. Mhm, genau.
Dieses Abstreifen lassen von falschen Mustern, Gedanken.
Ja, und ich glaube auch so dieses, mich völlig hilflos zu fühlen. Ne? Ich wollte immer die Kontrolle haben. Ich wollte ja sogar Gott kontrollieren. Ne? So dieses, ich gebe das und du gibst mir das dafür. Und so schrecklich das war, dass ich mich da so hilflos erlebt habe, ich glaube, das war der erste Schritt in Richtung Heilung. Ne? Weil ich würde heute sagen, nur wer weiß, wie hilflos und klein er vor Gott ist, kann wirklich Gnade verstehen. Ne? Das hatte ich nie. Ich habe nie kapiert, was Gnade ist. Wenn du meinst, dir deinen Wert verdienen zu müssen bei Gott, dann brauchst du ja keine Gnade.
Nein. Ging es dann nach oben? Nach oben im Sinne von Beziehung.
Ja, schon auf jeden Fall. Natürlich nicht in dem Tempo, wie ich mir das erhofft hatte.
Logisch.
Mit vielen Rückschlägen. Genau. Klar, ne? Aber ich würde sagen, da war die Kur so ein richtiger Gamechanger, weil da hatte ich mal Zeit, wirklich so in mein Herz gucken zu lassen. Das war eine super gute Klinik. Es war eine christliche Klinik. Bin in der Diegnis gewesen. Und die haben das super angeleitet, ne? Und da war so wirklich so, ich kann mich ganz genau in eine Therapiestunde, das war einfach so, ja, das war, als würde Gott mal was erklären, ne? Und das ging so ganz tief, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das ist so der Punkt in meinem Herzen, der heil werden muss, damit überhaupt was gesund werden kann. Und das war so diese Identitätssache, ne? Wo ich verstanden habe, okay, ich versuche die ganze Zeit, mir meinen Wert zu erarbeiten, indem ich für andere da bin, indem ich engagiert bin in der Gemeinde und versuche Gott alles recht zu machen. Na hier, guter Christ sein, immer schön viel beten, stille Zeit, alles richtig machen. Und der Punkt ist, es geht nicht. Ich kann mir meinen Wert nicht verdienen. Es ist unmöglich. Ich kann mir nur schenken lassen. Und das ist genau das, was Gott möchte. Ne? Der will mir meinen Wert schenken.
Wie hat sich dein Verhältnis zu Gott verändert? Ich meine, du sagtest eben, hoffentlich keinen dritten Absturz. Also
dritten gab es ja, vierten hoffentlich nicht.
Die lassen wir mal. Also keinen vierten und fünften und sechsten Absturz.
Nee, genau.
Ja, aber du wirkst ja jetzt nicht so, als ob du sagst, als ob du sauer auf Gott bist, dass es wieder einen Absturz gegeben hat. Sondern du wirkst auf mich als jemand, der weiß, was er über Gott sagt, und der auch ruht.
Ja.
In Gott.
Meistens schon, ja. Ja, ja, klar. Doch, würde ich echt sagen. Das ist das große Geschenk, was Gott mir gemacht hat. Und das denke ich, ey, das, ich will das nicht nochmal erleben, da verstehe mich nicht falsch. Ich finde Depression ganz furchtbar. Aber ich würde das, was ich jetzt habe, so in meiner Beziehung zu Gott, das würde ich niemals hergeben. Ne?
Was würdest du sagen, was ist am wichtigsten? Dass es auf der Prio-Liste ganz oben anzugehen gilt. Man hat eh keine Kraft.
Ja.
Das hört sich schon wieder nach Tun an.
Hm. Ja. Ich habe immer einen Satz von Gott gehört. Ich habe immer gesagt, Gott, was willst du denn von mir? Soll ich mache gar nichts, ich kann gar nichts. Immer nur dieses Bleib an mir dran. Bleib an mir dran. Nicht die Beziehung aufgeben. Ich glaube, das hält Gott auch aus. Aber so, bleib an mir dran. Und das bedeutet, glaube ich, so wie ich gerade bin, in diesem Zustand ehrlich zu kommen. Und wenn ich nicht beten kann, dann kann ich nicht beten. Und wenn ich gerade einfach nur wütend bin, dann darf ich auch wütend sein. Gott hält das alles aus, ne? Aber bleib an mir dran.
Du sagst, auch wenn du nicht beten kannst, was hättest du gesagt oder wie hättest du reagiert, wenn ich dir das beim ersten Mal gesagt hätte? Line, ganz ruhig.
Früher? Mhm. Wahrscheinlich wäre ich sehr ungnädig gewesen mit dir.
Mhm. Eben.
Mhm. Das ist der gute Nebeneffekt von solchen Geschichten. Das macht einen sehr gnädig mit anderen Menschen. Ja.
Wer ist Gott für dich heute, Lene?
Mein Papa, mein Zuhause, mein Ziel. Mein, das ist ein altes Wort, aber mein Bergungs-, mein Zufluchtsort.
Zufluchtsort.
Der, bei dem ich 100% ehrlich sein kann. Zu dem ich zuerst laufe, wenn irgendwas ist.
Hast du Sorge vor einem weiteren Absturz oder Krankheit?
Ja, natürlich schon. Also ich finde nach wie vor alles, was Richtung Psyche geht, grausam, muss ich sagen. Natürlich habe ich davor auch ein Stück Angst, aber nicht mehr so diese Panik, würde ich sagen. Ne? Also das ist schrecklich. Ich möchte es nicht nochmal erleben. Keine Frage.
Du sagtest, Anfang Corona ging es los.
Mhm.
Das sind jetzt lässige 4 Jahre.
Mhm.
Da hat sich viel getan in deinem Leben.
Mhm.
Das muss man ja auch mal positiv erwähnen.
Ja.
Trotz den ganzen.
Sehr dankbar für.
Ja, Abstürzen und Klinik, eine Klinikbesuche, Kur und all das ganze. Arztbesuche, Therapiesitzungen, das ist ja ein Aufwand. Sich das. Es hat sich positiv viel verändert.
Ja. Total.
Muss man auch sein.
Mhm.
Und in 4 Jahren ist dir ein Gott begegnet, den du 30 plus x Jahre noch gar nicht kanntest.
Ja, das ist echt verrückt.
Danke fürs Erzählen, Lene. Nochmal schnell meine 4 Schlussfragen.
Mhm.
Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast.
Oh ja. Gibt es tatsächlich mehrere. Also das, was ich als erstes nennen würde, wäre Sterne leuchten nachts von Thomas Harry.
Moment, das ist ein Schweizer, gell?
Ja, genau.
Sterne.
Leuchten nachts.
Schöner Titel.
Ja, es ist auch ein sehr gutes Buch. Es geht im Prinzip um diese große, schwere Frage, wo ist Gott im Leid? Gutes Buch.
Dann die zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren? Super. Noch vor 5 Jahren.
Wenn ich nicht mehr kann. Also früher war immer, wenn ich nicht mehr kann, dann reiße ich mich zusammen und mache weiter und bin für die anderen da. Und das geht, das funktioniert gar nicht mehr. Also es ist so ein bisschen, als wäre mein Reservetank gestrichen.
Die dritte Frage ist, Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, welche haben dein Leben definitiv verbessert?
Überzeugung, ganz klar, dass ich Gottes Idee bin. Also das hat in meinem Herzen so viel verändert, ne? Ich bin Gottes Idee, der hat mich gemacht, der hat einen Plan mit meinem Leben und ich brauche mich nicht dafür zu schämen, wie ich bin, auch wenn ich manchmal vielleicht nicht so reinpasse oder Leute mich nicht verstehen.
Also das wünsche ich mir, Line, dass die Zuhörer das verstehen. Ich bin Gottes Idee.
Das wünsche ich mir auch.
Ich
weil das ändert alles.
So wie ich bin.
Ja, genau. Mhm. Du kriegst plötzlich eine Würde, davon hatte ich vorher keine Ahnung. Es hört sich vielleicht jetzt so komisch an, ne? Aber es ist wirklich, wenn Gott mir zuspricht, dass er mich gut findet und mich wertvoll findet, dann macht das was mit mir auch, dann lasse ich nicht mehr so mit mir umgehen vielleicht zum Beispiel. Ne? Oder das ist einfach, dann bin ich nicht so abhängig von dem, ob ich Erfolg habe im Leben, ob ich immer so mithalten kann. Und ja, das macht so einen Riesenunterschied. Mhm. Ja, und das macht natürlich auch was mit meiner Beziehung zu Gott. Ne?
Ja.
Wenn jemand ist, der sagt, ich wollte dich so. Bei mir brauchst du dich nicht zu verstellen. Was war das noch? Überzeugung, Verhaltensweisen ist tatsächlich eine Runde im Wald morgens.
Jeden Morgen?
Jeden Morgen.
Wie lang?
Am besten eine Stunde.
Boah.
Mindestens eine Dreiviertel.
Kids in die Schule und dann gehst du auf die Piste.
Das hat Auswirkungen, die genauso stark sind wie mein Medikament. Das ist echt, das macht richtig einen großen Unterschied. Mhm. Was war das noch? Überzeugung, Verhaltensweisen und?
Gewohnheiten. Ja, es reicht ja.
Also es gibt schon vieles, was ich ändern muss. Da gibt es einiges, ne? Aber Lobpreis morgens hilft unfassbar gut gegen negative Gedanken. Beste Mittel.
Letzte Frage.
Ja.
Plakat. Was kommt drauf?
Dreimal darfst du raten. Du bist Gottes Idee.
Das ist cool. Vielen Dank, Lene. Echt auch danke für dein Herz öffnen.
Gerne.
Das war's schon.
Sicher ist nett, sich mit dir zu unterhalten.
Ich bin wirklich, und ich sage das ja fast jedes Mal, total dankbar über die Geschichten, weil es sind Geschichten für die Ewigkeit. Es sind Geschichten, die Leute inspirieren, sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Und das passiert. Wir kriegen ständig Mitteilungen von Menschen, die sagen, ich habe gewagt, an Jesus zu glauben. Also das sagen die anders, aber ich formuliere es in meinen eigenen Worten. Wenn ihr eine Geschichte habt, dann schreibt mir info@superfromm.tv und dann kommen wir ins Gespräch. Vielleicht treffen wir uns hier im Atelier und ihr erzählt eure Geschichte. In 2 Wochen gibt es den nächsten Film und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.